Hallo und herzlich willkommen zum Cosmic Whisperer Podcast. Heute gibt's eine Folge, eine Interviewfolge, eine Gesprächfolge mit der Susanne. Die Susanne ist derzeit in Ausbildung bei mir in der Cosmic Whisperer Academy, wird aber zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, fertig sein. Also die Susanne hat jetzt wirklich 9 Monate lang die Ausbildung zur professionellen Tierkommunikatorin gemacht und hat auch ihre Abschlusspräsentation gemacht, die mich so stark berührt hat, dass ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich möchte die Susanne heute zum Gespräch in den Podcast einladen. Und ich freue mich riesig, Susanne, dass du heute da bist. Wir werden uns heute dem Thema deiner Abschlusspräsentation widmen, nämlich Tierkommunikation und Veganismus. Bedingt das eine das andere und was sagen die Tiere dazu? Susanne, magst du dich mal vorstellen?
Ja, hallo liebe Alina. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast und auf unser Gespräch, was wir heute zusammen führen. Ich bin die Susanne. Ich bin 38 Jahre und ich lebe mit meinem Mann und meinen 2 Kindern im schönen Frankenland in der Nähe von Nürnberg und zu unserer Familie gehören noch eine Hündin, ein Kater und seit letztem Jahr auch 4 Hühner. Und beruflich bin ich eigentlich Mentorin für ganzheitliche Gesundheit. Das heißt, ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit der Balance aus Körper, Geist und Seele. Und ein ganz großer Baustein für diese Balance ist für mich die pflanzliche Ernährung, also die vegane Lebensweise. Und ich war schon immer sehr, sehr stark mit Tieren verbunden und habe so das Gefühl gehabt, dass sie ja wie eine Art Teil meiner Aufgabe hier sind. Und als ich dann auf die Tierkommunikation gestoßen bin, habe ich so diesen Ruf gespürt, dass ich zusätzlich zur veganen Lebensweise einfach damit die Möglichkeit habe, noch mehr und noch besser den Tieren eine Stimme geben zu können.
Oh, voll schön. Jetzt würde mich interessieren, bist du durch die holistische Ernährungsberatung zum Veganismus gekommen oder warst du schon davor, also in dem Thema vegane Ernährung und vegane Lebensweise, weil Ernährung und Lebensweise ist ja jetzt nicht unbedingt dasselbe.
Genau. Das ist auch ganz wichtig, was du gerade ansprichst. Der Veganismus ist ja keine Ernährungsform, wie das oft geglaubt wird, sondern es ist tatsächlich mehr eine Lebenseinstellung. Das heißt, es bezieht sich für mich nicht nur auf die Ernährung, sondern bedeutet auch, dass ich auch in keine Zoos mehr gehe oder keinen Zirkus besuche, wo Tiere drin sind oder auch zum Beispiel bei meiner Kosmetik darauf achte, dass sie vegan und tierversuchsfrei sind. Also es sind einfach viele Lebensbereiche und ist eben einfach eine komplette Lebenseinstellung, mich dafür entschieden zu haben. Und tatsächlich kam ich zur veganen Lebensweise oder mich mit dem Thema auseinanderzusetzen schon vor meinem Studium zur Gesundheitsberaterin. Es war aber keine Entscheidung von heute auf morgen. Also es war wirklich ein sehr langer, jahrelanger Prozess, der eigentlich damit begonnen hat, dass wir uns mit biologischen Lebensmitteln auseinandergesetzt haben. Dann kam meine Tochter zur Welt, dann habe ich mich einfach tiefer noch mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Vegetarisch war ich schon relativ lang, also dass ich schon für mich einfach immer gespürt habe, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und dann habe ich mich aber einfach so nach und nach immer mehr damit auseinandergesetzt, mehr informiert. Ich bin auch einfach ein Mensch, der sehr gerne auch recherchiert und einfach sehr tief sich informieren möchte. Und darüber kamen einfach so ganz viele Aspekte über die Jahre dazu, bis ich letztendlich dann für mich entschieden habe, komplett vegan auch zu leben. Und genau, aber wie gesagt, das war keine Entscheidung von
was
heute.
Was mich da jetzt interessieren wird, ist, wie stehst du als Ernährungsberaterin zum Thema vegetarisch sein? Also ist es notwendig, dass wir Käse zu uns nehmen oder Milchprodukte oder Eier? Also mal von dieser Sicht aus gesehen.
Nein, also notwendig ist es auf jeden Fall gar nicht. Da hat einfach die Milchindustrie sehr gute Arbeit geleistet, uns das weiß zu machen, dass es wirklich notwendig für unsere Gesundheit ist. Von mir selber kann ich auch sagen, mir geht's einfach super gut damit. Die vegane Ernährung muss einfach genauso wie jede andere Ernährungsweise auch gut geplant sein, abwechslungsreich sein. Und wie gesagt, das ist bei jeder anderen Ernährungsweise auch so. Und tatsächlich war auch mein Studium, was ich gemacht habe, gar nicht rein auf die vegane Ernährungsweise ausgelegt. Und trotzdem führt es gesundheitlich immer wieder auf die pflanzliche Ernährung zurück, weil einfach alle tierischen Produkte sehr stark Entzündungen in unserem Körper fördern. Und von dem her läuft es tatsächlich immer wieder auf die pflanzliche Ernährung raus, die uns einfach inzwischen ja auch so viele Möglichkeiten bietet. Also inzwischen ist es ja so einfach auch geworden, sich vegan zu ernähren. Und wir haben da alle Möglichkeiten. Wir müssen uns einfach nur mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Und das kann natürlich im ersten Moment einfach ein bisschen unbequem sein. Und davor scheuen dann einfach viele Leute zurück. Aber es bietet dann einfach auch so viel mehr Lebensqualität, sowohl körperlich als auch emotional, dass es sich einfach gut anfühlt, nicht mehr mitverantwortlich zu sein für dieses Leid. Und es wird uns einfach, also viele denken einfach, dass es reicht, vegetarisch zu sein und kein Fleisch mehr zu konsumieren. Aber es steckt halt auch hinter allen Milchprodukten so viel Tierleid, was einfach oft gar nicht gesehen wird oder nicht gesehen wird.
Ja, da hast du recht. Also ich oute mich auch, ja, ich esse auch Käse, zwar selten, aber doch. Und alles andere versuchen wir wirklich auch umzustellen. Also wir haben keine Kuhmilch mehr, wir haben keine Butter mehr, wir haben eigentlich kein Joghurt mehr und so. Also da schauen wir schon wirklich, dass wir es pflanzlich machen. Nur beim Käse bin ich noch nicht ganz weg. Und ich habe letztens auch eine Doku gesehen, dass da wirklich Stoffe drin sind, die uns süchtig machen nach Käse. Also wir werden schon richtig darauf trainiert, eigentlich das Tierische zu nehmen und das Tierische einzunehmen und darauf auch süchtig zu werden. Und wie du sagst, ja, mein Gefühl ist dabei auch kein gutes, weil es gibt ja trotzdem die Kälber, die Kühe, die Kälber gebären müssen, um Milch zu produzieren und die gleich von ihren Müttern weggenommen werden, die Abfallprodukte der Milchwirtschaft sind, die weggeschmissen werden, die zu Wiener Schnitzel verarbeitet werden und so weiter. Also das geht ja viel weiter als nur, ich nehme da mal ein bisschen Milch und mache da meinen Käse draus. Ja. Und deshalb danke auf jeden Fall für den Einblick. Und was ich zum Beispiel mega spannend gefunden habe auch, was du in deiner Arbeit wirklich auch präsentiert hast, war, dass wir Supplemente bekommen über das Fleisch. Ich glaube, das war das Vitamin B12, oder? Ja, das wird den Tieren zugesetzt und findet eigentlich den Umweg über das Tier zum Menschen und der Mensch könnte das eigentlich auch direkt nehmen. Gibt's da noch?
Ja, richtig. Also, ja, genau. Also beim B12 ist es zum Beispiel so, aber ein sehr gutes Beispiel sind zum Beispiel auch die Omega-3-Fettsäuren, weil auch da ist es so, dass wir ja viel fetten Seefisch über die Woche essen sollten, um da auf die Omega-3-Fettsäuren zu kommen. Der Fisch hat die in sich auch nur, weil er Algen konsumiert. Das heißt, wenn wir einfach diesen Umweg gar nicht erst gehen, sondern über die Alge, die wir dann auch in Kapselform zum Beispiel als Algenöl einnehmen können, können wir das genauso gut decken und sparen uns diesen Umweg, eben den Fisch essen zu müssen, um da alles abzudecken. Und das sind einfach ganz oft so Aspekte, die ganz viele Menschen einfach gar nicht wissen.
Das ist ja natürlich spannend, weil wenn wir die Algen essen würden, dann eben bräuchten wir den Fisch nicht. Und jetzt mal wirklich abgesehen auch von diesen Umweltaspekten, was ja die Fleischproduktion und die Filetierproduktion und die Nutztierproduktion, und das ist ein unglaublich schieres Wort eigentlich, Nutztierproduktion, aber im Endeffekt ist ja so, mal abgesehen von diesen Umweltthemen, ist es ja auch so, dass wir mit diesen Produkten auch Leid essen. Vielleicht möchtest du da ein bisschen in das Thema gehen, was die Tiere dir im Zuge deiner Recherche erzählt haben.
Ja, also mein Thema war ja tatsächlich, die Tierkommunikation zu verbinden mit dem Veganismus und auch, was die Tiere dazu sagen. Das heißt, ich habe Gespräche geführt mit einer Milchkuh oder mit dem Kollektiv der Milchkühe und dementsprechend dann mit einer, die sich mir gezeigt hat, mit einem Schwein aus der Nutztier- oder Intensivtierhaltung und mit einer Legehenne. Und ja, also womit ich vorher jetzt nicht so sehr gerechnet habe, ist, dass ich so Probleme damit haben werde, in Verbindung zu gehen, weil es fühlt sich im ersten Moment wirklich, man fühlt sich einfach so schuldig. Und das ist mir ganz, ganz schwer gefallen. Und ich habe da ja auch ein bisschen recherchiert, wie es da anderen Tierkommunikatorinnen auch damit geht. Man findet ja relativ wenig Gespräche mit Nutztieren. Das bezieht sich ja hauptsächlich meistens auf Katzen, auf Hunde, also einfach auf unsere Haustiere, die mit uns gemeinsam leben. Und ich bin aber schon darauf gestoßen, dass es vielen ganz, ganz ähnlich geht wie mir. Also die einfach diese, dieses Leid, also sich so schuldig fühlen über dieses Leid, was sie selber auch einfach oder wofür sie auch mitverantwortlich waren, indem sie einfach gedankenlos das über Jahre konsumiert haben. Und da habe ich schon gemerkt, dass es mir schon sehr, sehr schwer gefallen ist, da in eine Verbindung zu gehen. Und tatsächlich begegnen einem die Tiere aber ja sehr wertfrei. Also für mich war es sehr heilsam, auch in diese Verbindungen zu gehen, weil ich einfach auch gespürt habe, dass ich einfach bestärkt werde in dem Weg, dass das so gut ist, dass ich den richtigen Weg gefunden habe und dass ich den weiter auch nach außen tragen darf. Und es waren natürlich in den Gesprächen, es sind da auch Tränen bei mir geflossen, weil egal bei welcher Tierart, es läuft immer wieder in dem Gespräch drauf raus, dass die Tiere einfach nicht verstehen können, warum wir Menschen so handeln. Sie können ja keinem Bedürfnis nachgehen, was sie natürlicherweise hätten für ihre Art. Sie sehen teilweise kein Tageslicht, sie können sich nicht umdrehen, sie sind eng angebunden. Die Schweine zum Beispiel, die Muttersauen werden ja in diesem Kastenstand gehalten, eigentlich mit dem Grund, um ihre kleinen Ferkel nicht zu zerquetschen, wenn sie sich hinlegen. Tatsächlich passiert einfach genau das Gegenteil. Also es sind so solche Absurditäten einfach, die der Mensch sich ausdenkt in dieser Intensivtierhaltung, einfach um diese Masse produzieren zu können, die einfach von uns dann auch nachgefragt wird und auch konsumiert wird. Und je billiger das Fleisch im Supermarkt liegt, desto besser. Ich möchte mal ein Satz ist mir ganz tief in Erinnerung geblieben aus diesen Gesprächen, den würde ich gerne mal vorlesen. Und zwar war das, um einen Zugang zu eurem Mitgefühl für uns und all eure Mitgeschöpfe zu bekommen, müsst ihr erstmal Zugang zu euren eigenen Gefühlen finden. Den habt ihr Menschen verloren. Und das ist tatsächlich so, dass einfach, wir haben überhaupt keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen. Und darum geht es zum Beispiel auch in der ganzheitlichen Gesundheitsberatung und jetzt eben auch wieder bei der Tierkommunikation. Also es läuft im Endeffekt alles wieder darauf hin, dass wir wieder lernen dürfen, raus aus dem Verstand zu kommen und einfach mal wieder auf unser Herz auch zu hören und in dieses Fühlen wieder reinzukommen. Und das ist in unserer Gesellschaft, wir werden da immer drauf getrimmt, keine Emotionen zuzulassen. Und wenn wir die selber gar nicht zulassen können, können wir weder für unsere Mitmenschen Mitgefühl empfinden, noch für die Tiere, da schon gleich gar nicht. Und Ja, also das war was, was mich auf jeden Fall in den Gesprächen sehr, sehr berührt hat.
Susanne, da habe ich so ganz vieles, was gerade da ist, und wirklich, ich habe Tränen in den Augen und es macht mein Herz so schwer bei den Worten, die du erzählst, weil ich einfach auch unter anderem, ich bin so dankbar, dass du dich diesem Thema annimmst und ich bin so dankbar, dass du dieses Thema nach außen bringst und ich wünsche mir wirklich von dir, dass du da wirklich dich auch damit zeigst, weil es einfach so, so, so wertvoll ist. Und mir ist schon so gegangen bei deiner Präsentation, dass ich immer wieder sind meine Tränen geflossen, eben auch diese Gefühle der Tiere zu verstehen, das ist so unfassbar. Und diese Sicht der Tiere auch eben aus ihrem Gefühl heraus und nicht nur aus dem, was wir sehen, was wir bewerten, sondern auch aus dem, was die Tiere uns wirklich mitteilen. Und da möchte ich jetzt kurz auf die Ausbildung zu sprechen kommen und einen kleinen Schwenker rüber machen. Ist es dir oder beziehungsweise hat auch die Ausbildung, die Cosmic Whisperer Ausbildung zur professionellen Tierkommunikatorin, hat die da in deinem Empfinden einfach auch etwas noch einmal intensiviert, was den Zugang zu deinen eigenen Gefühlen und auch zum Mitgefühl betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es viel stärker einfach nochmal geschafft, in Zugang einfach zu meinem Herzen, zu meinen eigenen Gefühlen zu bekommen. Monat für Monat immer wieder in diese Verbindung mit mir zu gehen. Auch die Gruppe natürlich war einfach extrem heilsam in der ganzen Zeit, weil man einfach in so einer schönen Gruppe zusammen ist, die sich gegenseitig stützt, die einfach sich versteht einfach, auch mit den Herausforderungen. Also für mich war es einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin jemand, der gerne recherchiert zum Beispiel. Also ich bin eigentlich ein totaler Kopfmensch und ich bin auch total so aufgewachsen, dass ich ganz viel mit der Logik auch entschieden habe und einfach so ein bisschen verlernt habe, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und da hat mir die Ausbildung einfach nochmal ganz, ganz viel geholfen, das noch mehr zu intensivieren und einfach mich ganz bewusst auch einfach hinzusetzen, in die Meditation reinzugehen und mich nicht nur mit den Tieren zu verbinden, sondern mit mir selber einfach erstmal zu verbinden. Sonst ist ja ein Gespräch zu führen gar nicht möglich. Und diese Fähigkeit können wir ja nur wieder entdecken, indem wir uns mit uns selber wieder verbinden. Und da habe ich ja einfach ganz viel mitgenommen.
Oh, schön. Das freut mich ganz besonders, weil ich nehme auch diese Gruppendynamik wahr und ich nehme auch wahr, wie heilsam das einfach für uns ist, wenn wir da wirklich auch in einer Verbindung in der Gruppe gehen, die sich einfach, also die Gruppe, die sich gegenseitig versteht, die sich gegenseitig unterstützt, die einfach da auch mal einen Perspektivenwechsel antriggert vielleicht. Und was konntest du von Hühnern rausfinden? Das würde mich jetzt interessieren.
Ja, also bei den Hühnern ist es ja so, um da vielleicht noch mal ein bisschen reinzugehen, wie die Massentierhaltung bei Hühnern aussieht. Also meistens sehen diese Hühner ja gar kein Tageslicht. Das heißt, die können auch einfach gar nicht ihren Bedürfnissen nachgehen. Die würden normalerweise in der Sonne liegen, würden in der Erde scharren, würden eine Rangordnung herstellen, die einfach überhaupt nicht möglich ist unter diesen Bedingungen, wo sie leben. Es ist einfach völlig normal, dass 100.000 Legehennen zum Beispiel in einem Betrieb sind. Also das ist keine Ausnahme, sondern das ist die Regel. Und es ist auch alles wieder eine Hochleistungszucht, die einfach nur auf, die Tiere werden einfach nur runtergeschraubt auf Produktionseinheiten. Und es geht darum, dass so viele Eier wie möglich gelegt werden. So eine Legehenne legt ungefähr 300 Eier pro Jahr. Das kann sie aber nur ein Jahr durchhalten. Das heißt, sie wird dann als Abfallprodukt, sie landet dann im Brühwürfel zum Beispiel. Also nach 1 bis 1,5 Jahren werden diese Hennen einmal komplett aussortiert aus dem Betrieb und werden wieder ersetzt. Und Ja, wie gesagt, das hat einfach nichts mit Lebensbedürfnissen, es hat einfach überhaupt nichts mit Leben zu tun. Und ja, auch da ist es mir natürlich wieder schwer gefallen und einfach die, die Antworten, die ich bekommen habe in den Gesprächen, waren einfach, also es bezog sich immer ganz viel auf diese Grundbedürfnisse, warum sie denen nicht nachgehen können und ihr Instinkt sagt ihnen eigentlich, sie möchten gerne, wie das mit der Rangordnung zum Beispiel. Oder es kam auch viel in den Gesprächen, dass sie auch eine Persönlichkeit haben. Und ich kann das nur bestätigen. Also wir haben seit letztem Jahr selber unsere 4 Hühner. Und es ist unglaublich, wie verschieden diese Charaktere sind und wie schön es ist, diese Tiere zu beobachten. Wie zum einen, wie sie ihren Bedürfnissen nachgehen, aber zum anderen auch, wie unterschiedlich sie tatsächlich auch sind in ihrer Persönlichkeit. Und das tut mir einfach dann so sehr im Herzen weh, wie wir diese Individuen und diese diese individuellen Seelen einfach dort leiden lassen, um ja deren Eier zu kommen.
Wie viele Eier legt ein Huhn ursprünglich? Also du hast gesagt, jetzt die Legehühner werden dazu gezüchtet, dass sie 300 Eier am Tag legen. Und wie viel ist eigentlich natürlich?
Wenn man da zum Beispiel vom Urhuhn ausgeht, dann war das vielleicht 2 bis 3 Mal im Jahr, dass dieses Huhn Eier gelegt hat. Und das war, schwankt dann ein bisschen zwischen einem und mehreren Eiern. Aber diese Zahl ist einfach unvorstellbar, wie die Tiere hochgezüchtet werden. Oder so ein besonderes Beispiel sind ja auch die Milchkühe, die inzwischen einfach 50 Liter teilweise pro Tag an Milch geben, verglichen, wie viel sie eigentlich nur geben müssten für ihr Kälbchen. Oder was vielen ja auch gar nicht bewusst ist, dass sie ja nur Milch geben, indem sie auch ein Kalb bekommen, sind so Sachen, über die ich auch selber früher gar nicht nachgedacht habe. Also es wird uns so suggeriert, eine Kuh gibt immer Milch, aber das liegt natürlich nur daran, dass sie immer wieder aufs Neue besamt wird und immer wieder aufs Neue ein Kälbchen zur Welt bringt und auch während sie trächtig ist mit dem Kälbchen dann ja auch weiter gemolken wird und ja, dementsprechend auch nach spätestens 5 Jahren natürlich auch einfach dem nicht mehr standhalten kann, krank wird und dann aber auch nicht behandelt wird, sondern...
Wir sind ja auch beide Mütter und wir wissen, wie anstrengend das Stillen ist, ja, und wie körperlich man sich manchmal ausgelaugt fühlt, wenn man ein Kind stillt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe meinen Sohn abgestillt, als ich mit meiner Tochter schwanger war, ja, weil mir das einfach körperlich so anstrengend gewesen wäre. Und man muss sich das einmal vorstellen, dass das von den Kühen einfach wirklich abverlangt wird. Und das Interessante daran ist, vielleicht magst du mir da auch ein bisschen, oder vielleicht möchten wir uns da kurz drüber unterhalten, weil ich habe am Wochenende jetzt, war ich auf Ausbildung, ich mache gerade eine Ausbildung zur Kräuterfrau, und da habe ich eine Biobäuerin kennengelernt, die hat eine Alm und die hat Milchkühe und die hat auch eine Kuhzucht, ja. Und ich habe sie ein bisschen ausgefragt und habe gefragt, wie das so ist. Wie dürfen die Kälber mit ihren Müttern bleiben oder wie steht sie dazu? Und sie hat mir ganz trocken gesagt, nein, das dürfen die Kälber nicht, vor allem die weiblichen nicht, weil die würden dann immer trinken, ja, oder es würde ewig dauern, die abzugewöhnen. Die kriegen zwar die Milch von ihrer Mutter, aber nicht direkt, sondern die werden getrennt und kriegen es durch den Eimer praktisch, ja. Und mich hat das dann so interessiert, dass ich auf Instagram einem Profi, also einem Lebenshof, Menschen geschrieben habe und gefragt habe, wie das ist, ob das eigentlich stimmt, weil das finde ich, das habe ich einfach noch nie gehört. Und er hat gesagt, ja, das stimmt tatsächlich. Also die Kälber würden dann immer bei ihren Müttern trinken, beziehungsweise würden die sicher 2 Jahre da trinken. Und dann stellt sich mir halt die Frage, okay, aber ist das, also wie könnte man das anders entwöhnen, wenn man ja da eine Zucht betreibt beispielsweise? Vielleicht hast du da eine Idee dazu oder eine Meinung oder wie auch immer, ja, vielleicht magst du da was dazu sagen.
Schwierig. Also ich finde halt immer so unter dem Aspekt, dass einfach, es muss ja jedem, der einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt, klar sein, dass einfach diese Milch, die ist ja einfach, egal unter welchen Aspekten ich an diese Milch komme, sie ist ja einfach nicht bestimmt für uns Menschen. Also sie ist ja, es ist Muttermilch, ja, und Muttermilch für das Kälbchen. Das heißt, es gibt für mich da einfach keinen ethischen Weg, zu sagen, wir nutzen diese Milch, einfach aus dem Grund, weil wir es auch nicht brauchen. Also warum soll ich mir da Wege ausdenken, wie es vielleicht respektvoller der Kuh gegenüber sein kann oder wenn ich einfach nicht drauf angewiesen bin. Und der Großteil von uns Menschen ist eben nicht drauf angewiesen, um jetzt mal gar nicht anzufangen mit den Umweltaspekten oder gesundheitlichen Aspekten. Also auch aus den Gründen macht es für mich einfach gar keinen Sinn, da nach Lösungen zu suchen, wie es einfach respektvoller ablaufen könnte.
Das stimmt, weil viele Menschen, das merke ich auch selber eben, suchen nach einem Weg, wie die Nutztierhaltung irgendwie für sie respektvoll ist. Dabei ist das ja in jedem Fall eigentlich gar nicht respektvoll, ein Tier zu benutzen für die eigenen Bedürfnisse und vor allem nicht für die eigenen Bedürfnisse, wenn es darum geht, dass wir das einfach nicht mehr brauchen in unserer, ich würde sagen, in unserer ersten Welt. Also wir haben da einfach alles, was wir brauchen, zu jeder Zeit im Überfluss und natürlich die Tiere müssen auch im Überfluss produzieren, damit wir diesen Standard halten können. Also danke auf jeden Fall dafür, für diesen Einwurf, dass einfach keine Haltung respektvoll ist. Ja, das kann man ja dann auch ummünzen mit, ja, was ist, wenn die Kuh auf der Weide geschossen wird, dann ist ja das viel humaner. Aber es ist trotzdem der Akt des Tötens drinnen.
Und was man ja auch einfach nicht vergessen darf, ist, dass unsere Tierhaltung, es zieht ja auch so große Kreise. Also oft sagen ja dann im Gespräch auch Menschen zu mir, wir haben auf der Welt viel größere Probleme und es gibt Menschen, die hungern müssen nach wie vor bei uns auf der Welt und setz dich doch dafür lieber ein, aber sie erkennen den Kreislauf überhaupt nicht. Also ich habe neulich gelesen, es sind wirklich pro Minute 7 Fußballfelder von der Größe, die abgetragen werden, um Tierfutter zu produzieren, um das Futter anzubauen für die Tiere, die wir dann konsumieren. Das heißt, wir könnten damit so viele Menschen satt kriegen. Also es sind ja so viele Probleme, die einfach da sich mit bedingen und die die dort ihre Kreise ziehen einfach. Das heißt, mit der veganen Lebensweise könnten wir eigentlich, wenn wir wollten, ganz, ganz viele andere Probleme auch angehen.
Ja, was ich letztens gehört habe, das fand ich auch eigentlich eine sehr spannende Information, war, dass der Regenwald abgeholzt wird für die Sojaproduktion und zwar nicht für den Tofu, sondern für die Schweine in Österreich. Ja, die werden mit den Regenwäldern oder mit dem Soja aus dem Regenwald gefüttert, ja, damit dann das Schweinefleisch in diesen Massen konsumiert werden kann. Also das ist ja eigentlich absurd. Und Menschen oder viele Menschen wollen da auch nicht hinschauen. Das müssen wir einfach ganz ehrlich anerkennen, dass da ganz, ganz viel auch Unwohlwollen dabei ist. Susi, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte mich gerne vegan ernähren. Wie würdest du die Ernährung umstellen? Sag mal jetzt von einem wirklichen Fleischesser, egal ob das jetzt einmal in der Woche ist oder jeden Tag, unbewusst, aber wie würdest du diesen Weg wählen oder würdest du jemandem empfehlen, diese Umstellung zu gehen?
Also was ich ganz wichtig finde, ist einfach wegzukommen von diesem Perfektionismus. Das heißt, Es kann genauso wie bei mir sein, dass es über Jahre ein Prozess ist. Ich muss nicht von heute auf morgen entscheiden. Ab morgen werde ich alles ändern, weil da kann ich zu 99% sagen, dass es schief gehen wird. Also es erfordert einfach einen wirklich langen Prozess. Wichtig finde ich einfach immer, dieses Warum im Kopf zu haben und sich das immer wieder, sich zu informieren, sich einzulesen. Egal, ob jetzt die Gründe erstmal aus gesundheitlicher Sicht sind oder aus ethischer oder aus Umweltgründen. Aber man braucht für sich selber wirklich auch dieses Warum. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen und auch immer wieder auseinandersetzen. Und ich finde auch für den Start einfach, vegane Ersatzprodukte, why not? Also es ist einfach, natürlich ist es langfristig gesehen keine vollwertige Ernährung, wenn ich mich jetzt von Ersatzprodukten ernähre. Aber das Angebot ist inzwischen ja so riesig. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt aber so Bock auf,
Leberkäse.
Mir fällt jetzt gerade richtig, Leberkäse oder also wirklich, die Alternativen werden ja auch immer besser. Und ich habe auch wirklich oft genug jetzt schon, sei es mein Papa oder anderen aus meinem Umfeld Sachen vorgesetzt und sie haben es noch nicht mal bemerkt. Also man muss sich mit dem Kochen natürlich auch einfach ein bisschen auseinandersetzen und man muss einfach von dem Gedanken wegkommen, dass es Verzicht bedeutet. Weil im Endeffekt, ich habe mich noch nie so abwechslungsreich ernährt wie jetzt, seit ich vegan lebe, weil einfach so viele Lebensmittel dazugekommen sind. Und ich empfinde das in keinster Weise als Verzicht, sondern genau im Gegenteil eigentlich, weil ich mich damit beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe mit meiner Ernährung. Und ich finde, es wird uns heutzutage sehr, sehr leicht gemacht. Und wenn man Bedenken hat, was die Nährstoffversorgung angeht, dann nimmt man sich Hilfe. Also wenn man sagt, mir ist das selber zu anstrengend, ich will mich nicht damit einlesen, ich habe da Bedenken oder ich habe auch Bedenken bei meinen Kindern, dass sie nicht auf ihre Nährstoffe kommen, dann einfach sich Hilfe nehmen und sich beraten lassen und dann ist das Ganze wirklich alles kein Hexenwerk.
Das heißt, man kann sich auch von dir beraten lassen. Okay, das heißt, ich werde dich definitiv, also nur für unsere Zuhörerinnen, dass ihr das wisst, also die Susanne wird bei mir in den Shownotes verlinkt, ihr könnt dann auf sie zukommen, ihr könnt sie über Instagram beispielsweise erreichen und euch da wirklich auch mit der Susanne connecten und einen Termin ausmachen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wertvoller Impuls, da wirklich mal sich Hilfe an die Seite nehmen, die da wirklich auch Ahnung davon hat. Wie machst du das? Also nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? Weil ich höre ganz oft dann dieses Argument, ja, da muss man ja dann Nahrungsergänzungsmittel nehmen, blablabla. Und meine Ansicht ist aber auch die, du kannst ja auch nicht den ganzen Tag Fleisch essen oder jeden Tag Fleisch essen und kein Gemüse und glauben, du bist gesund.
Genau, es ist absolut, wie du sagst. Also es hat nichts mit der veganen Lebensweise zu tun, dass ich Supplemente einnehmen muss, sondern in den meisten Fällen ist es ja sogar so, dass Veganer, die sich mit ihrer Ernährung beschäftigen, deutlich, deutlich gesünder sind als Menschen, die alle Produkte oder auch tierische Produkte konsumieren. Und auch denen würde es sehr, sehr gut tun, die Nahrung zu ergänzen. Und was ich vor allem immer ganz wichtig finde, man muss ja wirklich auch Nahrungsergänzung unterscheiden. Also es gibt welche aus natürlicher Quelle, es gibt synthetisch hergestellte und das wird mir immer ein bisschen zu wenig differenziert, aber liegt natürlich auch meistens daran, dass man sich einfach gar nicht damit auseinandergesetzt hat. Und ganz viel dann einfach, was man so liest, nachgeredet wird und das wäre schlecht für uns und wie du sagst, Veganer müssen dann einfach alles ergänzen und das ist einfach Quatsch. Natürlich müssen wir auf gewisse Nährstoffe gezielt achten, damit wir drauf kommen, aber wie gesagt, das ist bei jeder anderen Ernährungsform genauso.
Ja, das glaube ich auch. Also das Ich glaube auch, dass man sich generell mit seiner Ernährungsweise und auch mit der individuellen Ernährungsweise vielleicht auch anhand von Blutbild und wie auch immer, ja, ich meine, jeder Mensch ist ja auch anders gestrickt, dass man sich da wirklich mal auseinandersetzen muss. Wenn man jetzt bei dir eine Ernährungsberatung in Anspruch nimmt, begleitest du dann längerfristig oder macht man das einmal oder wie schaut das aus?
Das ist eigentlich total individuell. Also das kommt immer darauf an, mit welchen Wünschen die Menschen dann auch zu mir kommen. Es kann sein, dass es einfach nur mal darum geht, für den Start gewisse Alternativen aufgezeigt zu bekommen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich von Butter über Käse, über dass es einfach um so Rezepte zum Beispiel auch geht. Also wie kann ich eine vegane Soße machen oder, ne, also dass das so gezielte Sachen sind, da reicht natürlich auch schon mal, dass man sich einfach eine Stunde mal zusammensetzt und sagt, probier doch mal das oder das aus, kann aber natürlich auch eine längerfristige Begleitung dann auch sein. Zum Beispiel habe ich ein Angebot, dass ich 2 Wochen begleite und was mir aber ganz, ganz wichtig ist, auch noch dazu zu sagen, es ist ja keine reine vegane Ernährungsberatung. Das heißt, auch wenn jemand sagt, ich möchte das einfach ein bisschen optimieren, ich möchte weniger tierische Produkte konsumieren. Also das ist mir einfach ganz wichtig, dass sich da niemand von mir unter Druck gesetzt fühlt, dass das immer auf eine vegane Lebensweise rauslaufen muss. Das darf natürlich nach wie vor jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde einfach, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist ja auch einfach schon was ganz Tolles. Und ja, sich, wie gesagt, einfach damit mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, dann bei jedem einfach sehr individuell, was er für eine Beratung oder für eine Begleitung dann auch braucht. Und natürlich geht es aber dann auch sehr viel um das Thema Mindset, weil vegan zu leben, ja, bedeutet natürlich nicht immer nur für mich, dass ich jetzt meine Ernährung umstelle, sondern sobald ich damit nach außen gehe, werde ich natürlich auch konfrontiert und werde muss mich vielleicht da auch mal Gesprächen stellen, warum, wieso, weshalb ich das für mich so entschieden habe. Oder wenn ich auf der Geburtstagsfeier bin und sage, ich möchte den Kuchen jetzt nicht mitessen. Oder es kommen natürlich so Themen auf einen zu, die einen dann ganz schnell wieder umwerfen. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man an sich selber. Also es hat auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall.
Sehr schön. Susi, jetzt ganz spontan, vielleicht hast du ein kurzes, das muss gar nicht jetzt aufwendig sein oder so, aber ein kurzes lieblingsveganes Rezept für uns. Also das muss jetzt nicht sein 100 Gramm dieses und 20 Gramm dieses, sondern was ganz Banales.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinder denke, also was natürlich immer geht, sind Nudeln. Und ich finde, man kann wirklich für sämtliche Nudelgerichte, ob das jetzt die klassische Lasagne ist zum Beispiel, die bei uns eigentlich immer gut ankommt. Es gibt entweder, wenn man es wieder, ja, das Hack quasi ersetzen möchte, dass man diese kleinen Sojaschnitzel nimmt, in der Tomatensauce und mit der Bechamelsauce, es schmeckt auch einfach, also keiner hat bis jetzt den Unterschied gemerkt, der bei uns eine Lasagne gegessen hat. Oder was auch super gut funktioniert, ist Spaghetti Carbonara in vegan zu machen, was einfach dann mit Räuchertofu gemacht wird. Man kann eine Cashew-Soße, also aus Cashews kann man sehr gut, sehr, sehr sahnige und auch so ein bisschen käsige Soße herstellen. Ja, also wie gesagt, gerade so Nudelgerichte sind einfach so, so easy auch in vegan zu kochen. Und ja, es gibt ja inzwischen auch einfach zum Beispiel auf Instagram. Es gibt ja so viel Input, den man sich holen kann an Rezepten. Ja, wie gesagt, das wird einem das sehr,
da
sehr
hast du
leicht
recht
gemacht.
Und das ist was, das haben wir auch schon sehr stark, also wir haben das eigentlich ersetzt, ja, auch eben Lasagne. Und was ich beispielsweise liebe, ist Linsen-Bolognese. Also wirklich statt dem Hack Linsen nehmen und keinen Fleischersatz oder so und keinen Soja, sondern wirklich Linsen. Auf das stehen meine Kinder auch total, die sagen, das ist viel besser sogar als Fleisch. Ja. Also ist deine ganze Familie vegan?
Nicht zu 100%. Also es war tatsächlich bei den Kindern so, dass wir es ihnen komplett offen gehalten haben. Wir haben natürlich zu Hause vegan gekocht, aber im Kindergarten oder wenn sie auf einem Geburtstag oder wo zu Besuch waren, haben wir ihnen das immer offen gehalten und letztendlich haben sie sich selber dann dazu entschieden, dass sie es nicht mehr essen möchten und stehen da auch jetzt sehr, sehr konsequent dahinter, wo ich natürlich sehr stolz drauf bin, aber eben wahrscheinlich, weil wir sie nicht unter Druck gesetzt haben. Und bei uns war tatsächlich auch Käse der Endgegner, wie es, glaube ich, bei ganz vielen so ist, weil das einfach so am schwierigsten ist zu ersetzen, beziehungsweise die Produkte einfach noch nicht gut genug waren, um es zu ersetzen. Finde ich, tut sich in den letzten Jahren aber auch sehr, sehr viel. Also da gibt es inzwischen auch ganz tolle Alternativen. Und der Käse war, wie gesagt, so das Letzte, was bei uns noch übrig geblieben ist. Und was bei uns aber doch tatsächlich manchmal gegessen wird, sind die Eier von unseren eigenen Hühnern. Genau, aber wirklich auch ja, relativ selten. Aber das finde ich dann auch bei den Kindern absolut in Ordnung. Wenn sie sagen, sie möchten mal Rührei essen, dann, wie gesagt, da finde ich es einfach wichtig, dass man wegkommt von diesem Perfektionismus und ja, sich nicht gleich schlecht fühlt und sagt, oh, jetzt mache ich das aber nicht mehr zu 100%, sondern nur noch zu 99,9. Ja, wen interessiert es? Also ist es wirklich einfach ja, weg von dem Perfektionismus und einfach, ja, wie es für einen sich einfach stimmig anfühlt. Und so fühlt es sich für mich einfach richtig stimmig und erfüllend an. Und ich kann nur sagen, für mich war das wirklich so die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ja, fühlt sich einfach erfüllend an, nicht mehr mitverantwortlich zu sein für dieses Leid.
Das war jetzt ein wunderschöner Schlusssatz, liebe Susanne. So vielen Dank, dass du heute da warst und dein Wissen geteilt hast. Wie gesagt, ich werde deinen Kontakt in den Shownotes teilen und ja, mach weiter, bring's nach außen. Danke dir.
Danke, liebe Alina.